Los geht's. Willkommen bei den Biertauchern.
Beim Biertaucher-Podcast 152.
No.
Und ich sage Prost, die Herren.
Ja, Republika.
Prost. Jetzt begrüßen Sie heute zu dieser Sendung der
Sven aus Berlin.
Der Harald aus
Hallo, der Harald.
Der Horst.
Und der Gregor.
Ja, wir schreiben den 14. April 2014. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg.
Ja.
Thema Nummer 1.
Ja.
Haben wir eine Themenliste?
Ja. Ich habe sie offen. Also okay. Freien Blick darauf.
Also Sie hören erstmals seit 151 Sendungen vorbereitet.
Viel.
Okay, tja. Und
so wird eine rituelle Frage.
Rituelle Frage. Hat jemand von euch etwas Tolles erlebt?
Wir haben einen Stargast hier, der war jetzt ein Jahr nicht in der Sendung. Hat sicher viel zu erzählen.
Ja, der letzte große Event war eben der Grazer Linux-Tag. War eine coole Sache. Aber das habt ihr ja schon letzten Podcast besprochen.
Ich habe nichts mitgekriegt davon.
Na, achso. Ja, ich habe wieder nur Vorträge mitbekommen und waren allesamt gut. Bei den Ständen war ich diesmal leider wieder auch nicht, weil die dann immer parallel sind. Da muss man sich entscheiden und ich gehe halt lieber gerne zu den Vorträgen für den Fall, dass die Aufnahme ausfällt. Und ja, habe mich dafür also wieder entschieden. War total interessant. Ich hoffe, dass die Aufnahmen, die gemacht wurden, dann bald wieder online sind. Also sollte man beim YouTube-Channel von den Grazer Linux-Tagen dann demnächst mal so in 2 Wochen reinschauen.
Ja, ja. Ist da ein bestimmter Vortrag? Hast du so einen Lieblingsvortrag oder so, der da hängen geblieben ist besonders?
Mensch,
ist immer meine Frage. Ja, richtig.
Hast du selber Vorträge gehalten?
Achso, ja. Ich habe einen kleinen Vortrag gehalten über Tools. Ja, ich habe ein paar Tools gezeigt in der Konsole, über Shell und so. Ja, viel mehr Material gehabt, als ich Zeit hatte. Hat sich nicht ganz ausgegangen.
Das ja, ist
ja, was? Ich versuche immer schneller zu reden, aber es funktioniert nicht so ganz. Ja, auch so kleine Vorträge, also ich stehe auf die Sachen. Ne? Jeder zeigt mal ganz kurz so in 3 bis 5 Minuten irgendein Tool, ein Feature oder sagt nur, das Projekt existiert und kennt sie das schon. Also viele Dinge auf einen Haufen in schneller Zeit und das ja, ist so gern mein Ding. Lightning Talks auch. Es gab auch ein paar Lightning Talks und ja, einer fällt mir ein. Über OpenStreetMap, die Daten, die es gibt über Graz, hat einer vorgetragen, wo ist denn sozusagen die Mitte in Graz in 3 verschiedenen Metriken.
Okay.
Und ja, je nachdem, witzigerweise nach 3 verschiedenen, die er angegeben hat, kamen 3 verschiedene Orte raus. Aber wie zu erwarten, war das einmal der Hauptbahnhof oder der Jakomini-Platz als Umschlagplatz für alle Dinge oder eben mittendrin der Südtiroler Platz vom Kunsthaus. Aber schön knapp gehalten, übersichtlich, informativ, ja, hat mir getaugt. Ja, anschauen.
Nachholen.
Genau. Ja, ich habe nur Lego The Movie angeschaut.
Also wirklich?
Ja, ich war im Kino.
Warum? Also, warum?
Ich gehe gerne ins Kino, ich mag gerne infantile Kinderfilme, speziell wenn sie CGI gemacht sind.
Animation.
Ja,
ja. Ich darf gar nicht, also ich gar nicht vorwurfsvoll, weil ich habe auch, ich habe mir den Lego Batman habe ich mir angeschaut. Aber ist schon länger her.
Aha. Ja, und sonst habe ich absolut ziemlich nichts erlebt.
Was ich erzählen könnte.
Ich war in Kärnten.
Ah, das ist schon mal was.
Im Geldal.
Ortswechsel.
Und habe die Schäden begutachtet. Nach den großen Schneemengen. Ja, sie sind gewaltig. Also viele, viele Dachziegel kaputt und Zäune kaputt.
Also wir haben jetzt Mitte April. Habt ihr noch Schnee in Kärnten? Oder wird jetzt, ist jetzt gerade schneefrei?
Ja, in den Dälern sind noch so Schneefelder. Und oben auf den Bergen ist natürlich noch viel Schnee. Ja, und dann bin ich wieder heimgekommen mit dem Zug. Der war halb leer mit der ÖBB und hatte das Vergnügen, im Speisewagen das WLAN von der Business-Klasse mit zu benutzen. Weil weiterhin gibt es kein WLAN mehr. Und hat oh Wunder funktioniert. Hab mich gewundert.
Ja, da muss ich gleich dazu sagen. Ja, ich habe das auch gemacht. Graz nach Wien gefahren mit der Bahn, 2. Klasse. Hatte aber WLAN. War natürlich nicht so überall immer der Hit, aber so in der Umgebung von Stationen drumherum hat das schon funktioniert. Also ich konnte immerhin mit einer Mosh-Session mich zu Hause einloggen. Ja, Mosh MIT Edu, überhaupt ein gutes Tool, Werbung. Das ist die Mobile Share, also wie wer SSH benutzt, ja, aber sich immer darüber ärgert, dass manchmal nichts zurückkommt, das Echo von den Paketen, und sie sieht, ob er das getippt hat, was er getippt hat oder nicht angekommen ist, der benutzt Mobile Share. Gute Sache, ja. Kein richtiger Satz für SSH, weil es nicht alle diese Features hat, aber einfach zum Tippen, alles, was noch nicht geechoed wurde, wird einfach dargestellt, aber eben unterstrichen. Und sobald das Echo da ist, geht der Unterstrich weg.
Ah, man hat Feedback, aber es wird dann noch markiert, wenn es angekommen ist. Genau. Aber es ist SSH-kompatibel. Also es ist
so. Ja, soweit. Also es braucht, also es ist nicht wirklich ein Ersatz in dem Sinne. Es braucht zum Aufbau der Verbindung einen SSH-Server auf der anderen Seite. Ja? Das wird initial so gemacht, aber dann geht der Rest weiter über UDP. Und das Schicke ist einfach, man sieht, was man getippt hat, man kann weitermachen. Und die übliche Wartezeit, wo man merkt, dass es ja nicht geht, ist so etwa eine Fünftelsekunde. Die berühmten 200 Millisekunden, die sind in irgendwelchen Tests mal beschrieben worden. Und so kann man schon mal 4-5 Sekunden überleben, indem man einfach weiter tippt. Und dann kommt das so langsam wieder nach. Und auch schick, wenn die Verbindung wieder da ist, ja, dann geht da oben die Zeile weg, die sagt, habe keine Verbindung gehabt, und dann ist das einfach weg, man tippt einfach weiter. Also nicht dieses Reconnect, das man immer mit dem SSH hat. An dieser Stelle trotzdem noch ein Hinweis auf Auto-SSH.
Okay.
Ja, also wer nicht warten will eine halbe Minute auf den Timeout vom SSH, und dann muss er sich selbst wieder einwählen, Auto-SSH macht das Ganze. Aber viel schicker von der Benutzung her ist eben dieses Mosh.
Okay, Mosh. Und das ist für Linux-Distributionen generell, oder ist das mobile?
Ja,
oder ist
es, ja. Okay. Das ist, heißt einfach so, ja, es ist ein generelles Unix-Tool, den kann man verwenden. Ja, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Client für Windows gibt, aber wen interessiert das?
Ja,
wen
interessiert das? ja, was habe ich? Habe ich irgendwas erlebt? Ich habe mir einen Film angeschaut, The Fifth Estate, die fünfte Macht.
Die fünfte
Macht.
Macht.
Staat. Okay. Der fünfte Staat?
Ja.
Ich weiß nicht, wie die Original-Wiki übersetzt
die fünfte
ist.
Macht.
Die fünfte, ja, die fünfte Macht im Staat, genau. Und ansonsten, vielleicht, damit wir es aus dem Weg haben, oder? Über das, was im Internet jetzt generell gesprochen wird. Das hängt auch damit zusammen. Heartbleed. Ja,
es gibt schon die ersten.
Das ist wirkliches Herzbluten.
Das Merchandising ist bereits schon da. Das ging so wahnsinnig schnell.
Das fand ich ja faszinierend.
Ja, das ist so schön mit Herz und dann bluten das
eigene
Herz.
Homepage. Ein Fehler mit eigener Homepage und Branding.
Also, und ihr kennt die ganzen Merchandising-Dingen, dieses Zeichen von I Love New York. Ne? Das ist mal ein Herzchen zu sehen. Mhm. Und jetzt gibt es so ein T-Shirt mit I Love Open SSL und das Herzchen, das blutet.
Oh. Ja. Ja, wir sollten vielleicht kurz erklären, was ist das für ein Fehler?
Wer sich den Bitcoin-Update anhört, da wird das kurz erklärt. Mhm. Im Prinzip entstand der Fehler dadurch, dass jemand in OpenSSH einen eigenen Memory-Manager eingebaut hat, der nicht die Memory-Anforderungen über das Betriebssystem macht, sondern einen eigenen hat. Und das Problem an der Sache war, dass dieser Mechanismus einem den gleichen Block wiedergibt vom letzten Mal. Das heißt, man hat dann den Speicherzugriff und der Block ist nicht leer. Hätten Sie die Funktion von Windows oder Linux genommen oder irgendeinem Unix, dann hätten Sie einen leeren Block bekommen. So erklären Sie es zumindest im Bitcoin-Update. Und es gibt natürlich verschiedene Gerüchte im Netz, ob das jetzt Absicht war oder nicht Absicht war.
Ja, aber Sie haben ja den Typen schon
den deutschen Programmierer
befragt, ja.
Ich würde sagen, es ist wichtig, dass man nachgeht, dem Ganzen, und dass man Mechanismen einbaut, damit das nicht mehr passiert.
Ja.
Also Code-Reviews macht.
Automatisierte Tests vielleicht auch in diese Richtung in Zukunft, jetzt wo man das weiß, dass solche Fehler auftreten.
Die Community und der Betreiber von OpenSSL hat sich auch gemeldet. Man hat heute einen Artikel auf Heise lesen können, wo er schreibt, sie suchen natürlich jetzt Spenden, um mehrere Leute darauf ansetzen zu können, weil es gibt einen einzigen Programmierer, der das momentan Vollzeit macht und alle anderen machen es Teilzeit oder in ihrer Freizeit. Das Interessante ist aber, die ganze Welt verwendet es. Leute spendet. Ja. Alle verwenden es und keiner weiß,
wer es gemacht hat. Vielleicht Projekte auch jetzt Finanzierungsmodelle finden, wenn das jetzt in so einem Fokus gerät. Vielleicht kann man das da gleich diesen Wind nutzen oder so.
Ja, alle Firmen benutzen es, viele Regierungen benutzen es und keiner will was zahlen, das kann aber nicht sein. Ja. Oder was spenden halt in dem Fall. Mhm.
Ja, Heartbeat, der Name kommt von diesem Zusatz, der eben dieser Programmierer reingepatcht hat, oder? Mhm. Das ist eigentlich so ein Keep-Alive-Signal, das gesendet wird. Die Verbindung ist noch aufrecht und deswegen auch das Wortspiel Heartbeat. Und ja, es wurde ja im Internet rauf und runter besprochen. Und ich habe mir einige Podcasts auch dazu angehört, unter anderem auch den Berliner Podcast Freak Show von Tim Pritlove. Und ich weiß ja, die sind etwas Open Source kritisch. Und ich tue ja nicht Zähne knirschen, aber ich höre das dann schon mit gerunzelter Augenbraue an, weil er dann Tim Pritlove dann so gerne so ein bisschen austeilt mit so, ja, und der Open Source Code ist halt kein schöner Code. Und da sieht man mal wieder das Argument mit den 1000 Augen, das so gerne von der Open Source Szene gebracht wird. Das greift nicht, weil die müssen auch draufschauen auf den Code. Ja. Wobei ich mich dann sehr gefreut habe, dass ein anderer Mitpodcaster dann gleich richtig eingewandt hat. Ja, kann schon stimmen, nur Open Source ist als zumindest schafft die Möglichkeit, dass man überhaupt auf diese Fehler transparent draufkommt. Bei Firmen hat man gar nicht die Möglichkeit, sieht man nicht in den Source Code rein, kann auch grauslicher Code dahinter stehen und da kommt man halt drauf, wenn sie mal einem diese Information weiterreichen und das öffentlich machen. Und dann hoffentlich auch beheben. Also das kann man vielleicht sagen, das habe ich für mich so als kleines Axiom abgeleitet. Open Source ist keine Garantie für schönen Code, aber für solche Sachen ist es eine Grundvoraussetzung, überhaupt einmal die Möglichkeit einer Kontrolle da zu haben.
Ja, die Sache ist Existenz, ne? die Möglichkeit, dass es die überhaupt gibt. Also wir können immer wieder behaupten, der Code, der in einer Firma entsteht, ist viel schöner oder besser audited oder was auch immer. Aber das ist eine Behauptung. Erst dann, wenn wir sehen, können wir es wirklich nachprüfen. Ja. Und das ist eben die Sache. Klar, Open Source heißt nicht, dass jeder, der daran vorbeigeht, auch wirklich draufschaut oder sich die Mühe macht. Aber die Möglichkeit der Verifikation ist gegeben. Mhm. Also sobald jemand mal sagt, ja, da ist ein Fehler, dann kann jemand anders noch draufschauen und sagen, ja, da ist ein Fehler oder nein, oder es ist unschön geschrieben, aber es funktioniert trotzdem. Aber man kann wenigstens drüber reden. Also mich wundert überhaupt die ganze Zeit, also seit der Uni, in der Uni war es eigentlich immer so, wir reden über Code, aber eben deswegen, weil auch da ist. Niemand hat da jemals gesagt irgendwie, ja, ich habe einen ganz tollen Code geschrieben, aber den kann ich euch nicht zeigen. Ja, dass da jeder dort in der Uni würde den einfach ignorieren oder mal drüber lachen oder einfach sagen, ja, schön, dass du hier bist, aber wenn du über Dinge reden willst, dann zeig's auch her. Ja, ja, das ist einfach klar.
Ja, also nicht vergessen, nur Code, den ich anschauen kann, kann ich auch kontrollieren. Es gibt ja Mächte, wie man weiß, politische Mächte, kriegerische Mächte oder was auch immer, ja, die versuchen, ihre Prinzipien durchzusetzen, ob sie jetzt gut oder böse sind, es ist egal, ja, und stellen Behauptungen auf und mischen womit, aber kontrollieren, ob die mitmischen und wie sie mitmischen, kann ich nur, wenn ich einen freien Code habe. Ja. Weil wenn die NSA was einbaut, dann kann es zumindest ein anderer sehen. Ja. Und kontrollieren, ob das Binäre stimmt, kann er auch, indem er es nach den Vorschriften kompiliert und dann muss das Gleiche rauskommen. Wenn ich das nicht sehen kann und den Zugang nicht habe, muss ich vertrauen. Was ich bei Security zwar immer muss, aber ich komme eine Stufe höher. Ich kann es teilweise nachvollziehen. Und wenn was closed ist, dann kann ich nur vertrauen. Mhm. Nur, ja, wem muss ich jetzt da vertrauen? Ja, möchte ich dem vertrauen?
In diesem speziellen Fall mit OpenSSL, da haben wir also wirklich aufgrund des Codes, man kann sehen, wer das eingecheckt hat und wir wissen also, der deutsche Programmierer hat das gemacht. Mhm. Natürlich hauen jetzt alle auf den Armband drauf. Ist das nun berechtigt oder nicht? Auf alle Fälle können wir wenigstens mit einem Menschen überhaupt darüber reden. Ja. Ja? Also es ist nicht so, dass der Code irgendwo in einer Firma entstanden ist und niemand weiß mehr, wem es gehört und wer zuständig ist oder das wird halt nach außen versteckt. Nein, wir können mit dem Menschen reden. Und das ist auch gut, ihn dann reden zu lassen und zu fragen, wie ist es, Absicht oder nicht. Mhm. Natürlich sagt er lieber, es ist keine Absicht. Aber man sollte ihm auch glauben. Also wenn er sagt, Leute, ich habe das hier nicht mit Absicht gemacht, das tut mir sehr leid, dann ist das okay so. Und wir wissen jetzt, dass gefixt wird. Und ja, es ist in so vielem Gebrauch, dass es viele Leute betrifft. Und jeder sollte jetzt auch wissen, was er tut. Und das ist jetzt die große Frage, was sollte man denn nun tun?
Ja. Es kommt mal darauf an. Da kann man zuerst mal unterscheiden, ob man mal Serverbetreiber oder seine Clients betreibt. Und auf der Serverseite kann man schon mal sagen, seine Zertifikate, die man im Einsatz hatte, wenn man eine bestimmte OpenSSH-Version benutzt hat. Ich glaube, das ist einem 2012 war der Fehler, aber das kann man ja genau recherchieren. Da sollte man die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass diese Zertifikate kompromittiert sind. Das heißt, auf jeden Fall die Zertifikate revoken, neue generieren. Und das Update fahren, also ein apt-get-update unter Debian-basierten Distributionen und dann auch auf alle Fälle, darauf hat mich der Florian hingewiesen, weil ich vorschnell nur ein etc. Init-D Apache Reload gemacht habe. Das allerdings reicht nicht, weil da werden die Libraries die entsprechenden nicht nachgeladen, sondern nur die Config neu geladen. Deswegen ein Restart. Und dann ist man zumindest auf der Serverseite jetzt schon mal, wenn man in seiner eigenen Haustüre da ein bisschen aufkehrt, hat man da schon ein bisschen sauber gemacht. Das Blöde an diesem Fehler ist, und das zeigt ja wahrscheinlich die Wichtigkeit und auch die Charaktereigenschaft des Netzes, dass wir jetzt halt damit rechnen müssen, dass viele Webserver da draußen sind, die diese Updates nicht so schnell fahren oder gar nicht fahren. Und dann, das ist halt schon mehr als problematisch. Das heißt eigentlich, wenn man auf der Client-Seite ist, ist es auf jeden Fall kein Fehler, bei den Services, die man benutzt, einmal durchzugehen, schauen, ob die da zugegebenermaßen auch diesen Fehler gehabt haben. Da waren ja ein paar große Player dabei, beispielsweise Yahoo, Google und so hatten ja diesen Fehler. Und einmal kann es nicht schaden, seine Passwörter ein bisschen zu rotieren.
Und natürlich immer wieder den Vorrat für die Kekse, für den Admin auffüllen. Ja, das sichert auch einen schnelleren Update.
Genau. Mhm. Was mir noch auffällt, ist, was man nicht vergessen darf, wenn man seine Systeme updatet, auch alle virtuellen Maschinen updaten. Stimmt, ja. Weil man hat, zumindest ich verwende gern virtuelle Maschinen, wo ich Linux-Systeme drauf habe, in verschiedenen Versionen für Tests und verschiedene Dinge. Und da hatte ich zuerst eine vergessen. Also man sollte sich schon bald aufschreiben, was man als updaten sollte.
Ja, man denkt sich da immer noch in den zwei Hauptserver und dann verliert man leicht den Überblick. Und was ich heute auch noch drüber gestolpert bin, was vielleicht auch nicht uninteressant ist, dass auch auf der, also nicht nur die Server können ausgefragt werden und dass sie da ihre Geheimnisse preisgeben, sondern auch umgekehrt. Wenn der Server ein böser Server ist, so kann er auch den Client ausfragen. Das ist vielleicht nicht so eine große, also nicht so eine große Gefahr wie beim Server, weil ein Server ist halt viel zu holen, weil viele Clients sich gleichzeitig dort connecten. Da gibt es natürlich viel an Daten zu holen, aber umgekehrt geht das auch und das zeigt auch eine andere Problematik, weil eine gewisse Android-Version benutzt da eine die problematische OpenSSL-Version. Und wie wir wissen, ist ja die Problematik unter Android die Fragmentierung, das heißt, das ist schon ein älteres Android, da ist es sehr fraglich, ob da überhaupt jemals noch Updates kommen. Google schreibt natürlich immer herum, bitte, bitte, aber wir wissen ja, wie das so ist mit den Smartphone-Herstellern.
Ja, als Gegenbeispiel kann man sich ja noch zurückerinnern, vor einigen Monaten waren ja die Router betroffen mit den ganzen Backdoors und da haben wir auch schon gesehen, über den Code konnte man nicht reden und wenn man dann die Medien verfolgt, ist ein kurzer Hype und dann ist es weg und wird nicht gefixt. Ja? Oder dann vielleicht von einem Hersteller, vom anderen nicht und dadurch, dass man eh nichts holen kann, man kann mit niemandem reden, keiner war's. Ja, alle sagen, das ist jetzt aber schlecht, da werden wir mal nachschauen und nichts kommt mehr. Verschwindet das wieder in einer Schublade und wird nicht gefixt. Das heißt, bei Open Source Software, wenn man sich dann OpenWrt oder DDWrt auf seinen Router spielt, dann kann man das jetzt beheben. Ja? Und wenn dort ein Problem ist, wird darüber diskutiert und wird behoben. Bei den kommerziellen Programmen, wo keiner in den Code reinschauen kann, war es wieder keiner. Ja? Das ist dann der Unterschied.
Ja, so wird aus einem Bug dann ein Feature, für wen auch immer, der es ja genauso nutzen mag. Ja, ich würde mal sagen,
Prost. Prost.
Ich habe doch ein bisschen was erlebt. Ich war gestern auf der PyUGAD, bei der Python User Group.
Ah, ja.
Und zwar war ich schon sehr müde und habe nur circa 10 Minuten hingeschafft. Mhm. Aber ja, war schön, die Leute zu sehen. Und ich habe das Glück gehabt, ich bin genau 10 Minuten hingekommen und habe genau einen Vortrag gesehen von Fabio, der mich interessiert hat. Also bei Python wurden Static Methods und Class Methods schön erklärt, sodass ich es auch mal ordentlich kapiert habe mit Decorators. Und dann... bin ich rausgegangen, noch ein Bier getrunken und heimgegangen.
Kannst du das wirklich erklären? Was ist das?
Ja, Static Methods hast du von Java eigentlich. Das sind Methoden in einer Klasse, die aber keine Klassen brauchen. Das war jetzt die Python-Erklärung.
Die man nicht instanziert, sondern die... Hm?
Also auf die Gefahr, dass ich jetzt sehr großen Blödsinn rede.
Ja,
soweit ich das bei Java kapiert habe, ist dort eine Static-Methode, also wenn du Static davor schreibst, heißt das, du kannst da jetzt etwas machen, ohne dass du eine Klasse instanzieren musst. Mhm. Wobei bei Java ja alles eine Klasse ist, aber da musst du halt nicht die Klasse initiieren.
Okay.
Und dann musst du das Schlüsselwort Static verwenden. Mhm. In Python ist das eigentlich wurscht, da kannst du eigentlich auch ziemlich viel ohne Klassen machen, aber trotzdem kannst du innerhalb einer Klasse Methoden definieren mit dem Keyword def. Okay. Das ist dann eine Funktion innerhalb einer Klasse. Und die kriegen normalerweise als ersten Parameter das sogenannte Self, also die Instanz der, die Instanz der Klasse, ich überwiesen. Oder sie kriegen die Klasse, das sind dann sogenannte Klassenmethoden, überwiesen, CLS. Mhm. Ja. Und manchmal willst du aber aus organisatorischen Gründen eine Methode in einer Klasse haben, die das nicht braucht, die du eigentlich auch außerhalb der Klasse schreiben könntest. Das heißt, ich irgendeine Funktion, die jetzt nur etwas ausprintet oder so.
Ja.
Und die kannst du aber dann trotzdem innerhalb der Klasse definieren, aber kannst mit einem Decorator, also mit so einem Klammeraffen, als Static Method deklarieren. Das heißt, sie kriegt nicht dieses Self- oder CLS-Class-Keyword-Parameter mit.
Aha. Okay.
Und das habe ich halt dank einer super Folie und einem kurzen Vortrag erstmalig wirklich sauber kapiert.
Also du hast dir einen Vortrag angeschaut. Gab es das Coding-Dojo auch noch nachher?
Höchstwahrscheinlich, aber ich war so kurz dort, dass ich nicht viel mitgekriegt habe. Und dann, nachher war dann jemand, der hatte relativ langweilig geredet und bin ich schon wieder gegangen. Ich war einfach schon zu müde.
So, du warst also auch da.
Ja, aber ich habe dich verpasst. Man hat mir gesagt, dass Sven war da, aber ist jetzt Eis essen.
Ja, genau. Ich war gestern Eis essen. Ich habe nur meine Idee nochmal erzählt von einem, ich mache es wirklich kurz, von einem allgemeinen Kalender, wo jeder die Daten in eine Wiki-Seite oder ein Textpad schreibt, wo ein Skript rüberläuft, nämlich natürlich ein Python-Skript rüberläuft, das diese Dinge entgegennimmt und zuordnen kann, was dort steht. Also es kann relativ lax definiert sein, alles, was da steht. Sucht also sich die Daten zusammen für ein Event und schmeißt dann mit Hilfe der iCal-Library ein iCal-File, ein ICS-File heraus. Und wenn man das eben gleich auf den Webserver legt, dann kann man damit seine eigene URL, sein Smartphone füttern und hat damit seinen eigenen Kalender.
Nice.
Und wie immer, wir können alle gemeinsam arbeiten. Es gibt Text als Input, es gibt ein geiles Python-Skript und das macht dann die ganze Magic. Vielleicht ist es auch so einfach nachher zu erklären, dass man das also auch für Einsteigerkurse verwenden kann. Und insgesamt ist es einfach zu benutzen. Man holt sich die Daten, schickt sie durch den Skript, kriegt die Daten und stellt sie auf einen Webserver zur Verfügung. Und jeder kann es selber machen. Wir sind also dann unabhängig von Google und den ganzen anderen Leuten und wir können auch die Sachen sharen, indem wir einfach Text eben weiterschicken per E-Mail oder was auch immer und jeder kann seinen iCal-File da zusammenstellen.
Nice. Cool. Tja, wenn wir schon bei Python sind...
Achso, eins will ich noch zufügen.
Ja.
Also es steht dann wahrscheinlich eher als Link da, weil Horst immer dankenswerterweise die Übersichten macht. Ja. Das muss man echt mal sagen. Danke dafür. Ja.
Ich habe 52 Folgen, dass ich das noch erlebt
habe. Wenn ich deine bleibenden Tränen aufnehmen könnte, Horst.
Ja. Ja, ich weiß, wie viel Arbeit das macht, über so einen Tonfall drüber zu gehen und Index zu erstellen. Das kostet richtig viel Arbeit. Auch für mich ist auch die Sache eben, ich gucke mir das erst dann an und schaue, ob es mich interessiert und höre mir dann die Sachen an, ja, weil es einfach länger dauert und man kann so schlecht drin kreppen. Also so ein Index ist wirklich Gold wert. Ja, und der Link, den ich geben möchte, also dieses Skript, von dem ich rede, das existiert schon in Anfängen und der Michael Zeltner hier aus Wien hat das eben schon mal angegangen und das Ding heißt ccal.py und gibt es auf GitHub und tut schon soweit und jetzt kommt noch die neue Version der Library hinzu, die eben iCal produziert und schau mal, dass das alles noch einfacher und streamlined wird.
Im Prinzip ist das sowas wie wenn ich jetzt sozusagen Text aus Grafik erkenne, dass er Kalenderdaten aus Text erkennt. Ja. So ein Kalender-Datumserkennungstool über beliebigen Text.
Genau. Und egal, also das soll ein bisschen mit Intelligenz dahinter sein. Das heißt, egal, ob ihr euer Datum für den Event eben in der ISO-Form Jahr, Monat, Tag schreibt oder ein bisschen anders, soll das eben erkannt werden. Je nach Token, was könnte das sein? Zum Beispiel eine Ortsbestimmung, und dann kann man das vielleicht auch in einer, in Anführungsstrichen, Datenbank nachschauen oder zumindest verlinken. Eine Web-URL, an der das Ganze hängt. Und das kann eben auch in beliebiger Reihenfolge geschrieben sein. Hauptsache, steht in einem Absatz und dann wird das erkannt. Und wenn es alles erkannt ist, alles gut. Wenn nicht, dann gibt das hilfreiche Hinweise dazu, was könnte denn das sein. Und dann spuckt das schöne Fehlermeldung aus und dann kann jeder ein bisschen mal dran rumändern. Aber natürlich auch das Skript ändern, um weitere Dinge zu erkennen. Also wenn jemand irgendwie einen Monat in Französisch in Kurzform hinschreibt, dann bitteschön, soll das natürlich auch erkannt werden. Und dann kann jeder dran rumbasteln und alle haben was davon.
Kriegt die Kalendersemantik in den Text. Gegeben,
so einen Tricorder, wo du das an irgendein Alien hingehalten hast und der hat das dann übersetzen können, so Babelfisch-mäßig, und du möchtest das,
ja, das ist dann, das ist dann eine Option, ja, genau. Ja, ein paar Sachen hier unterstreichen vom Dingens, dann da hat ja noch ein Projekt noch was zu sagen.
Ja, was gibt's Neues bei OS Domotics? Also wir waren natürlich auch wieder in Klinik suchen Graz.
Du hast ja einen Vortrag gehalten.
Ja, ich habe einen Vortrag gehalten über Smart Sarah. Habe das System wieder mal vorgestellt. Das nächste Mal könnt ihr Linux Wochen Wien schauen. Da stellen wir es wieder vor. Und wir treffen uns auch immer in Wien, im MetaLab, zum Smart Home Stammtisch. Und beim letzten Stammtisch haben wir uns eine To-Do-Liste zusammengeschrieben. Das heißt, jeder hat so kurz einmal gemeint, was interessant wäre, was zu machen wäre. Und die Grundidee stammt daraus, wenn jemand mal kurz Zeit hat, schaut auf die To-Do-Liste und tut irgendwas geschwind. Also von Markus war das die Idee. Und beim Stammtisch haben wir das besprochen, haben wir mal eine grobe Liste geschrieben, wobei die Pakete dafür zu groß sind. Aber es ist einmal ein Anfang, um eine kleine Übersicht zu geben. Idee, was sich viele wünschen, war eine Wetterstation, die man sich in den Garten, in die Erde rammt und vergessen kann. Ja? Insofern vergessen kann, sie ist autark.
Sie funkt dann.
Sie versorgt sich selbst mit Energie und funkt es über...
Sie hat ein kleines Solarpanel oder wie wird
das denn? Ja, es hat verschiedene Energieproduzenten, verschiedene, und hat verschiedene Sensoren.
Spannend, ja.
Und je nachdem, wo du lebst, ist der Wind wichtiger, die Sonne wichtiger oder Temperaturunterschiede wichtiger, je nachdem. Und dann holt er sich aus den verschiedenen Formen die Energie und du kannst das und soll wartungsfrei sein.
Das ist ja die erste Frage natürlich, was für verschiedene Energieproduzenten werden da angezapft?
Ja, was stellt er vor? Die eine Idee ist natürlich einmal Solarenergie. Das ist dort, wo es halt viel Sonne gibt. Ja. Die zweite ist Windenergie. Das heißt, man hat ein Windmesser oben. Und da gibt es Firmen, die bewerben so kleine, das sind so wie kleine Ringe. Ja? Wenn man den inneren Teil dreht, kann man sich vorstellen wie ein Kugellager. Wenn man den inneren Teil dreht, der äußere steht still, dann entsteht Strom, ja, wie ein kleiner Dynamo. Und da gibt es neue Entwicklungen, die haben einen sehr hohen Wirkungsgrad, liefern ganz kleine Energiemengen und beeinträchtigen dann die Windmessung nicht so. Also man kann das Windrad, mit dem man den Wind misst, gleich zur Stromerzeugung nutzen. Und da wir ja einen sehr niedrigen Energieverbrauch haben von einem Milliwatt, ist das nicht so ein Thema. Ja? Und man kann die Energie natürlich wieder zwischenspeichern. Und wenn man null Energiephasen hat, wir reden davon, mit diesen kleinen Akkus können wir über 6 Monate senden, auch wenn keine Energie produziert wird, ist irgendwann einmal wieder Sonne und dann lässt es sich wieder auf. Und irgendwann einmal ist Wind und das, damit kommt man recht gut durch. Ja, über die Sensoren, die man reinbauen will, war eine heiße Aufzählungsorgie, sage ich mal. Ich lese nur ganz kurz vor.
Ja.
Wind, Regen, Temperatur, Feuchte, Radioaktivität, Schall, Licht, Elektrosmog, seismische Bewegungen, Ozon, CO, CO2, Luftqualität unterschiedlichster Art. Ja. Dann haben wir noch darüber diskutiert, das soll nicht so groß wie ein Haus werden.
Man kann auch drin leben.
Und das soll sich auch jeder leisten können, also wird es da und dort vielleicht Abstriche geben.
Mhm.
Ja, und das war eigentlich das Thema, wo die meisten Ideen waren. Und dann die To-Do-Liste war natürlich nicht zu Ende. Manche, die interessieren sich stark für die Rollladensteuerung, die wird nächste Woche die Software fertig sein, entwickeln wir gerade dran. Mhm. Die Feature-Liste wird noch definiert, die genauere, wobei da war der Wunsch, andere Befestigungslöcher, Gehäuseformen, Parametrierung verschiedener Parameter. Ja, und dann war auch einer wieder aus dem Burgenland da, der da den Urban Hacking Center machen möchte. Das Grundstück hat er schon, das Haus soll er renovieren. Er hat schon nochmal Vorträge gehalten, hat aber noch immer keine Webseite.
Okay.
Hat gemeint, er will er nachbessern. Und er ist auf der Suche nach einem Zutrittskontrollsystem auf offener Hardware, offener Software. Mhm. Ja, und da war halt das große Rätselraten, was nimmt man da? Es gibt da, glaube ich, nicht viel. Ideen gibt es genug. Man kann sich was selber hacken, wie im MetaLab. Die haben einen Motorzylinder gesponsert bekommen von einem Hersteller und haben sich den E-Button-Steuerung selbst gemacht. Oder man surft ein bisschen, dann kommt man auf Bluetooth Low Energy. Das sind so kleine Bluetooth-Module, die man hinhalten kann und die senden rüber. Damit könnte man es auch lösen. Und da entstanden jetzt neue Ideen, ja, kann man sowas nicht mit freier Hardware realisieren, wenn sich Leute finden, zentralisieren wir es. Ja, dann war ein weiteres Thema, die Embedded Virtual Machine vom Clifford, die Embed VM, okay, zu integrieren. Die ist schon integriert in einem Demo. Was noch fehlt, ist der Upload deiner App in den Funkknoten, in die Wetterstation oder in deine Rollladensteuerung. Man kann sich vorstellen wie ein Android-Handy. Deine App in deinem Android-Handy hat ja auch, wenn du es erlaubst, Zugriff auf die Hardware. Und bei diesen Apps für das Merkur-Board, das überall drin ist in den ganzen Steuerungen, egal ob es eine Wetterstation ist oder ein Lichtschalter, kannst du dann eine kleine App schreiben, die Zugriff für alle Aktoren und Sensoren haben und du dort die Logik
hinterlegen kannst. Zugriff auf die interne API sozusagen.
Ja, wenn das auf diesen Sensor passiert, dann schreibe eine SMS oder sende ein E-Mail oder sende eine Coop-Message. Ja,
da kann man oder was auch immer, reinlaufen.
Ein zweiter Vorschlag war, den Elf-Loader für die ARM-Plattform zu aktivieren. Also ContiqueOS ist das Betriebssystem, was wir in den Funknoten verwenden. Mhm. Und das Elf-Filesystem kennt man ja. Das ist ein, wie soll man sagen, durch einen Linker hergestelltes File, ja, was man im Nachhinein dann auch starten kann und hinzuladen kann. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das macht jedes Betriebssystem. Ja.
Okay.
Zum Beispiel im Linux kannst du sagen, Elf Files erlaubt, ja. Und wenn du dann ein Programm kompilierst, hat es einen Elf-Header und dein Computer weiß genau, ah, da steht was drin, das nehme ich jetzt und jetzt weiß ich, wie ich das Programm starten muss. Das kann ContiqueOS auch. Und du kannst jetzt verschiedene Apps auch mit Elf-Loader kompilieren und dann starten. Ja. Der Unterschied zur Virtual Machine ist, die Virtual Machine-Apps rennen auf jeglicher Hardware, wo eine Virtual Machine drin ist, die gleiche. Bei den Elf-Files nicht. Ja. Wenn wir die CPU wechseln oder du eine andere CPU mit ContiqueOS nimmst, dann musst du es neu kompilieren.
Okay.
Bei Virtual Machine nicht. Ja. Also wenn du zum Beispiel bei Android hast, auf x86 oder auf einem ARM, musst du es nicht neu kompilieren, das rennt. Wenn du Elf-File nimmst, musst du es bei einem, was haben wir jetzt, Power-PC oder einem Intel-CPU umkompilieren. Das ist der Nachteil. Was war noch ein Thema? FAQ ContiqueOS Parametrieren für Entwickler. Was bedeutet das? Ja, wir sollten einmal dokumentieren, wie stelle ich die Frequenz um, wie stelle ich die Bann-ID um. Ja? Bann-ID ist so wie die SSID bei WLAN. Wie aktiviere ich die Verschlüsselungsmethoden und so Sachen. Ein weiteres Thema war, die Sarah-Box auch ähnlich ins OSD-Wiki hineinzustellen. Mhm. Könntest du dann nachschauen. Sarah-Box ist eine Idee eines Olimax-Rechners mit verschiedenen Serverdiensten zu versehen, um mit einem Schild ein Schild dazu zu entwickeln, damit man eben Sixlopan 802.15.4 Protokolle auch über einen kleinen Mini-Rechner versenden kann. Und das Besondere an der Sarah-Box ist, dass man sie Notstrom versorgen kann durch eine LiPo-Akku, sehr klein ist und relativ günstig ist.
Das wäre dann basierend auf diesem Olimax-Board, das du mal mitgehabt hast.
Genau, das wäre das Olimax Lime Linux-Board. Und dann hoffen wir, dass wir mit der gesamten Hardware auf 99 Euro kommen. Smart Energie Monitoring war ein Thema, mehrere Leute schon länger und auch einer, der dort war. Da haben wir dann die Idee gehabt, einen vorhandenen Hutschienen-Leistungsmesser zu nehmen, in ein neues Gehäuse zu verpflanzen, ein Merkur-Board dazu zu tun und dann ist das Ganze vernetzt.
Seht ihr noch auf deiner Liste auch das Yolophone? Ist das das, wo der Florian noch ein bisschen
Das ist eine Idee ist? Von Florian. Das heißt, wir wollen fürs Yolophone eine Backplane machen, dass es fürs Internet der Dinge gewappnet ist. Da drin ist wieder ein Merkur-Board.
Also dann hast du ein Six-Loban-Phone sozusagen mit deinem Yola.
Ja genau, daraus ist ein Six-Loban-Phone. Wozu kann man das benutzen? Erstens einmal, um Zugriff zu bekommen zu den Netzwerken auf 802.15.4. Zweitens einmal kann man sich einen Sniffer installieren, der diese Netzwerke auch mitsniffen kann. Zur Fehlerkorrektur, wenn man wissen will, was da passiert, ja, für die Techniker oder auch wenn man es wissen will. Oder man installiert sich Smart Home Server auf seinem Handy, das über dieses Modul direkt kommunizieren kann, dass man keinen Edge Router braucht. Dann ein weiteres Thema, ein großes Thema war auch englische Übersetzungen endlich anzugehen. Also liebe Leute, wer zuhört und ein bisschen Englisch kann und Lust hat zum Übersetzen, nur zu. Jeder, der Zugriff haben will, schickt am besten eine E-Mail an uns. Auf os.domotics.com findet ihr unsere E-Mail-Adressen. Dann bekommt ihr Zugriff zum Wiki und könnt dort Sachen ändern. Ja. Den Wiki-Zugriff haben wir prinzipiell gesperrt, weil wir einfach zu viel Spam hatten. Ja. Dann Kontiki 3.0 Plattform OSD Merkur war broken, ist erledigt. Funktioniert jetzt seit heute.
Schön, kann man schon streichen von dort.
Man kann schon streichen, SGD, da ist schon passiert. Ja, und ein großes Thema ist, was wir heuer angehen, dass Six-Loban und Coop mit den wichtigsten Heimautomatisierungsservern zusammenarbeitet. Ja, eine Liste, die zu tun ist, ist OpenHB, Coop 18 Anbindung. Ja, es gibt momentan eine Coop-Anbindung für OpenHB, aber nur Coop 8, glaube ich. Mhm. Argo Control ist ein in Python geschriebene Heimautomatisierungsserver, eine Mischung aus C++ und Python. Da gehört eine Coop 18 Anbindung gemacht. Dann LinWebKNX, eine native Coop 18 Anbindung wäre interessant. Momentan machen wir es über Skripte, die über die LibCoop kommunizieren, weil LinWebKNX kann man mit Lua programmieren. Mayo Domo ist eine interessante PHP-Lösung eines freien Smart Home Automatisierungsservers von einem russischen Entwickler.
Ah, ich glaube, darüber hat es schon mal erzählt.
Ja, das Interessante dabei ist nämlich, er verwendet in seinem System einen Block-Editor, Blockly, der auf HTML, JavaScript und CSS basiert. Damit kann man sich grafisch, nämlich auf Tablets, ja, oder Handys oder mit der Maus Logiken zusammenziehen. Wenn die Temperatur höher als ist, dann du. Ja? Und das Interessante ist, es übersetzt er dann vollautomatisch in PHP-Code, der dann ausgeführt wird.
Das ist interessant. Er verwendet nämlich PHP. Das ganze Projekt
ist PHP. Das ganze Projekt ist PHP-Projekt. Ist PHP Techniken. Ja, und ein weiteres Thema war, jemand wünscht sich für die Steckdose Pink the Plug einen Taster, ja, außen drauf. Ja. Das heißt, er möchte wirklich hingehen, nicht nur mit dem Telefon steuern, sondern auch auf einen Taster drücken können, um den Schalter ein- oder auszuschalten. Okay. Also die Steckdose ein- oder auszuschalten. Ja, weitere Punkte folgen und wir treffen uns wieder Mittwoch, 18 Uhr im MetaLab.
Sagst du welchen Mittwoch?
Diese Woche.
Diese Woche, das müsste sein, gell?
Center.
Der 17. Ja. Ich nehme an, der Podcast wird dann noch nicht online sein.
Online schon, aber die ganzen...
Wer es versäumt, einfach wieder auf die To-Do-Liste schauen und im Wiki, was sich Neues getan hat. Da wollen wir die Punkte aufschlüsseln, in kleineren Paketen versenden und suchen natürlich einen Issue-Tracker, wo wir die To-Dos auch automatisch vielleicht noch ins Doku-Wiki verlinken können, dass man immer den Status auch sehen kann. Ja, das war das Neue von OSDomotics.
Was willst du dir als erstes vorknöpfen von dieser langen To-Do-Liste?
Das nächste ist Contiki 3.0 Plattform AVRT Mega 128 RFA1 Broken. Das wird wahrscheinlich niemanden interessieren, außer uns. Okay. Das hat damit zu tun, dass unsere Plattform von dieser einen Plattform abgeleitet ist. Und diese Plattform, von der wir ableiten, ist momentan schlecht gewartet. Aber ich habe sie schon. Ich glaube, die haben einfach gewartet, bis es eine gewisse Qualität wieder hat.
Ja.
Und dann macht es wieder Sinn, mitzumachen. Weil sie haben die ganze Struktur vom Contiki OS jetzt umgebaut. Sie haben alle Stacks bereinigt und sauber getrennt. Und sind jetzt schon relativ weit.
Okay.
Also der Fork OSD-Wiki, OSD Contiki ist jetzt auf den Stand von heute also synchron mit dem Contiki OS. Plus den Erweiterungen von OSD. Ja, soviel von OSD Mutix, viel Spaß und schaut's vorbei.
Dankeschön, Herr Vorsitzender.
Genau.
Wenn wir den Sven schon mal da haben.
Ja.
Sven, ich bin angesprochen worden einmal auf ein YouTube-Video, was ich vor Urzeiten mit dir gemacht habe am Grazer Linux-Tag, das muss jetzt so 4 oder 5 Jahre alt sein, wo du erzählst, was die Unterschiede zwischen den verschiedenen Linux-Tagen sind, also welcher gut ist und welcher was kann. Kannst du da ein Update machen oder eine kleine Wiederholung?
Uff, ja.
Weil du besuchst ja sehr viele Linux-Tage im ganzen deutschsprachigen Raum.
Also, hättest du mal vor, du warst nicht mal vorgewarnt. Ich kann. Also, man könnte sehr viel darüber sagen und dann am besten mit Vorbereitungen, Notizen, aber.
So ganz spontan aus dem
Kopf habe ich jetzt.
Zweitbier, was würdest du empfehlen?
gucken wir mal einen Blick nach vorne. In Kürze kommen also wieder die Linux-Wochen hier in Wien am 8. bis 10. Mai. Wieder im Technikum. Letztes Jahr war ich da. Ich würde gerne da sein, habe mich aber nicht angemeldet, weil ich diesmal nicht weiß, ob ich es schaffe. Das hat ganz andere Gründe. Aber es hat mir insofern gefallen, also es ist definitiv ein Vortragshaus. Ja, es ist gut zu erreichen, weil die BIM gleich daneben hält. War insofern auch gut geplant. Ein Café gibt es gleich da dran. Vorträge wurden auch aufgezeichnet, insofern kann man sich schon mal anschauen und sehen, was einen so ungefähr erwartet. Ist gleich, also demnächst wieder am Wochenende. 2 Wochen später kommt wieder auch Linux-Wochen Eisenstadt, also in der großen Hauptstadt des großen Bundeslandes. Hier ist es ein bisschen anders. Hier gibt es nur einen Track. Könnte man sagen, ja, ist ja nicht viel. Aber was ich sehr gemütlich finde, weil man verpasst ja auch nichts. Also man setzt sich einfach dahin. Genau, du brauchst gar nicht groß nachzudenken, so schreib mir was anderes an. Na, das läuft hintereinander ab, sequenziell, sehr schön. Sehr gemütlich. Zwischendurch gibt es eine Jause und am Ende gibt es einen Besuch beim Regen, genau.
Und das finde
ich. Ich fand das wirklich schick. Also läuft auch prima ab und ist gemütlich und ja, gab auch die guten Vorträge, auch OS Domotics, ja. Auch.
Provinzieller oder so?
Nein. Also, wenn ich so drüber nachdenke, also der eine Vorsitzende des Vereins, der dahinter steht, der Internetclub Burgenland, ist ja Richter und der hat sozusagen meist die Schiene, die er vertritt, wenn er vorträgt, über aus dem sozialen Bereich oder aus dem. So, was ist denn Facebook und was gibt es damit und so weiter. Und der macht das schon mal ganz prima. Und dann gab es die Jungs hier aus Wien, der eine vom, nicht vom Technikum, von diesem großen Schule TGM, danke, genau. Und die haben einen virtuellen Server eben entworfen, wo man einfach Knopfdruck eben sagen kann, ich möchte jetzt mal ein anderes Betriebssystem mal wechseln. Und dann wird das eben gestartet und ist einfach da. Und ich finde das super, also für alle möglichen Schulungen, die man eben hat, also dort direkt beim.
Innovative Sachen im Burgenland gehört am Linux-Tag.
Genau. Also ich fand. Mir fehlt es eigentlich so. Ich bin der Meinung, gerade dieser Vortrag, diese Sache mit diesem Server sollte eben auf anderen Events auch mit vertreten sein, damit endlich mal davon was erfahren. Gab noch ein paar andere Vorträge, aber ich bin echt nicht vorbereitet. Und jetzt die mir so spontan einfallen. Es gab über Security. René Pfeiffer hat immer vorgetragen über Security, das war immer spannend. Das fällt mir noch ein. Oh Mann, ich bin nicht vorbereitet. Ja, also, so auf alle Fälle ist eine Reise wert. Ja.
In Deutschland bist du ja auch am Linux-Tag Berlin, schätze ich.
Dieser ist diesmal genau zur selben Zeit wie Linux-Wochen Wien. Dort hat sich was geändert. 5 Jahre lang waren sie an der großen Messe in Berlin, der Linux-Tag, sind jetzt gewechselt auf einen Standpunkt noch weiter zentral am Gleisdreieck. Das Ding heißt. Post. Die Station, genau. Was ist eine ehemalige Poststation? Die Station heißt es. Dort findet erst die Republika statt. Dann der Linux-Tag. Daneben auch noch mit D. nicht vorbereitet sein. Die insgesamt jedenfalls mehrere Veranstaltungen, ja, okay, die Web Week, ja. Und ein paar Dinge ändern sich. Der Linux-Tag ist jetzt nicht 4 Tage, sondern 3. Es gibt definitiv einen teuren Eintritt, 100 Euro bzw. 150. Nein, Moment, frei im Sinne von, es gab eh schon Tickets und man hatte dafür bezahlt. Diesmal kostet es halt mehr, weil, aber es ist eben auch der Eintritt zu den anderen Dingen mit dabei. Und ich versuche immer noch gerade zu. Das ist ein Combo-Ticket, ja, genau. Und es ist auch noch Catering mit dabei. Ja, also insofern, also man hat auch wieder was davon. Ja. Ja, ist alles auf einen Haufen, das ist gut zu erreichen. Wir werden sehen, wie das Ganze sich jetzt. Nein, das ist Mai, 8. bis 10. ist dort der Linux-Tag. Also wie gesagt, parallel zu der Veranstaltung hier in Wien. Und die Republika ist kurz davor, die 3 Tage davor müssten das sein, 5. bis 8. glaube ich, ne? Ja, dann überschneidet sich es dann auch am 8.
Und da wirst du vor Ort sein.
Ja, wir werden sehen. Es ist noch, liegt noch was anderes bei mir an und ich weiß es nicht. Aber für mich ist es natürlich Heimspiel. Ich brauche einfach nur hinzugehen. Ne? Das ist um die Ecke. Genau. Andere Sachen gibt es auch weiterhin mehr in der Nähe. Also Eisenstadt eh. Eisenstadt ist am Wochenende 23. 24. Mai und gleich in der Woche darauf ist in Linz die Radical Openness. Vorher hieß es Linux-Wochen Linz, Livuli.at. Das ist letztes Jahr leider ausgefallen, da wollte ich ja hin, Budgetkürzungen und so weiter. Es gibt weiterhin noch ein Livuli.at in dem Sinne, dass noch eine einzelne Veranstaltung stattfindet. Und ich glaube, wenn man nachguckt, ist es am 17. Mai. Ich habe es jetzt nicht verifiziert, aber ich glaube. Und die Radical Openness hat wieder mehr so den Background, Künstler machen was für Künstler. Natürlich bauen alle mal irgendwelche Geräte und machen das, aber es geht natürlich darum, anderen zu erzählen, wie man das gemacht hat, wie das funktioniert. Es hat viel mit freier Software zu tun und in dem Workshop geht es darum, anderen beizubringen, wie das funktioniert. Das Ganze läuft immerhin 5 Tage, oder nein, 6 Tage sind es ja, 26. bis 31. Mai. Und gleich dazu im Anschluss in Wien gibt es dann wieder noch die Bitcoin Conference hier im Austria Center. Glaube ich, ist das heißt es. Ne?
Das, ja, also
das, ja. Das am Wochenende, glaube ich, ist dann 31. Mai und 1. Juni. Und das ist so das, was ich so gerade auf dem Schirm habe. Natürlich gibt es mehr in Werbung in meinem Kalenderchen, googlesnet.cal. Und das hat wieder mit dieser Kalendergeschichte zu tun und hint. Um das noch hinterher zu schieben, wahrscheinlich kommt es eh zu spät. Morgen Abend im MetaLab am 15. Dienstag gibt es von 17 bis 24 Uhr wieder Show and Tell. Genau das, Kurzvorträge hier, zeigt mal irgendein Tool her, eine coole Webseite, ein neues Projekt nach dem Motto, habt ihr schon mal gesehen oder das solltet ihr doch wissen. Genau. Und zwischendurch übrigens auch noch Werbung, Novum, wir gehen rüber ins Kreuzchen, 8 bis 9 Uhr. Also es gibt auch Futter zwischendurch und man kann nochmal ein bisschen Break haben. Ja, das ist so von mir. Genug.
Danke, lieber Sven.
ich kann ja zwischen einstreuen, Hörerfeedback.
Hörerfeedback, jawohl, wir freuen uns sehr.
Ja, vielen immer Dank. Über jeglichen Input. Wir
vielen
Podcaster
Dank,
leben ja von Feedback. Ja, vor Andreas, nämlich bevor ich es vergesse, hast du mir schon vor, glaube ich, mittlerweile 2 Wochen eine E-Mail weitergeleitet. Da hat ein Hörer einen E-Book-Server empfohlen. Python passiert, soll einen schlankeren Fuß machen als die Calibre-Lösung, die ich jetzt betreibe. Und ja, ich bin noch nicht dazu gekommen, sie jetzt technisch auszuprobieren. Ich habe sie mir nur so angeschaut und ja, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Jetzt, ich recherchiere immer von Zeit zu Zeit und es gibt echt nicht viel in dieser Richtung, gar nicht viel. Besonders wenn man einen Server haben möchte. Es gibt schon irgendwie so Skripte, die da irgendwie so, wie nennt sich dieses Feed-Format für E-Books, OPML oder so, die umwandelt in HTML und die irgendwie so statisch die Seiten dann irgendwie generieren lassen kannst, ist auch in Ordnung. Eine Lösung, die ich da gefunden habe, ist allerdings Java basiert. Das wollte ich jetzt mich irgendwie nicht.
Weil ihr zu fett.
Ja, ehrlich gesagt. Also wäre schon gegangen, war aber nicht eine Lösung, die jetzt irgendwie so.
Du willst sozusagen dein Bücherregal in der Cloud haben, damit du es mit dir selber scheren kannst.
Ja, mit mir selber scheren und das auch mobil am
zu haben und das auch zu dokumentieren. Also mir geht es so, dass E-Book-Lesen ist schön fein und hip und schnell und modern, aber wenn man ein E-Book gelesen hat und dann das nicht repräsentiert hat optisch, dann vergesse ich einfach, dass ich es gelesen habe.
Also und dieses, das tut dir das Bücherregal nachbiegen,
ja,
dass du so
das stöbern kannst. Das hätte ich gerne. Ja. Also das würde ich gerne, würde ich gerne haben. Also wer weiß, was noch in Zukunft dazu kommt. Jetzt tut sich jetzt so ein bisschen bei
E-Comic. Ich möchte also eine Funktion, die daraus Wallpaper generiert für deinen Desktop, dass du weißt, welche Bücher du jetzt wieder mal.
Also einen interaktiven Live-Test im Hintergrund beispielsweise.
Scrollen kannst.
Oder mal eine schöne webbasierte Bibliothek mit den rechtefreien Büchern aufzubauen, das wäre vielleicht auch mal hilfreich. Ich meine, diese Gutenberg-Projekte und so, das gibt es ja schon alles, aber diese Repräsentation, finde ich, ist noch viel Luft nach oben. Ja. Das war das eine, ich habe mich sehr gefreut, das Feedback werde ich auf jeden Fall noch bearbeiten und werde dann berichten, wie dieser Server funktioniert. Ja, und der Andreas hat Feedback. Ja, genau, richtig. Zu deiner Story erstens, dass es gibt ja diesen Sintel, diesen Open-Source-Film von Blender.
Ja.
Und da ging die Geschichte, dass es eben Sony irgendwie von YouTube verbannt hat, aber in Wirklichkeit
wegen
laut
Heise,
genau richtig, war da schon YouTube selber schuld. Die haben ja diese Content-ID, diese automatisierte Software, und die hat anscheinend zu früh losgeschossen. Wirft noch die Frage an, naja, wieso verwenden Sie überhaupt so eine Software?
Also auch die Content-Auffindungssoftware ist non-free, oder?
Ja, das weiß ich nicht, ich meine, das ist YouTube-eigene Technologie.
Okay. Also man hat da keinen Einfluss.
Und ich sage, also warum die so oft losfeuert, fälschlicherweise, ist einfach, um die restlichen Contentgeber mal einfach zu beruhigen. Das ist so Prinzip Schrotflinte, glaube ich einfach.
Aber lieber zu viel
als. Aber ich habe jetzt auch nicht elaboriert darüber nachgedacht. Das Zweite, was er aufgeworfen hat, das führt uns noch zurück zum Heartbleed. Das fand ich nicht, SSL-Fehler, das fand ich nicht uninteressant, aber habe mir leider auch noch keine Meinung dazu gebildet. Er wirft die Frage auf, warum, noch ein Themenvorschlag, Heartbleed und das Schweigen der selbsternannten Internetversteher, -Erklärer, Beckenthal, Loma, Luma und Co. Also warum hört man aus diesem Ecken
Sascha Lobo
wenig?
Vom Spiegel Online, sagst du
mir das? Ja genau, also der Sascha Lobo, Beckenthal auch, also von Netzpolitik.org und so. Ja, interessant, also weiß ich eigentlich auch nicht, vielleicht weil es diesmal ein technischer, wirklich eine gute Frage, hat mich heute kurz. Ich werde mir vielleicht zum nächsten Mal was dazu überlegen.
Also, falls Sie Links zu diesem Thema haben, also wir freuen uns natürlich.
Ja. Vielleicht ist das eher eine gute Expression der allgemeinen Ratlosigkeit oder so. Also ein technischer Programmierfehler, kann man jetzt mal so sagen, wenn man der Aussage des deutschen Programmiers vertraut, zeigt die Probleme des Netz auf. Ich weiß nicht, aber es ist trotzdem interessant, dass Sie da gar nichts Politisches daraus ableiten. Ja, so viel von meinem Hörerfeed.
Ich habe so kleinere Links gesammelt. Falls ihr nichts habt, gehe ich die kurz durch.
Mach das.
Ganz oben.
Ganz oben.
Am Anfang.
Da hier ist das erste Thema.
So. Keeper RL. Ja, ich habe wieder mal Kraut gefoundet, nämlich Keeper RL, wobei ich nicht kapiert habe, wofür RL steht. Und zwar ist das ein Indiegogo-Projekt, wenn ich das richtig kapiert habe. Mhm. Und es ist Open Source, deshalb habe ich es natürlich sofort sponsern müssen, weil ich mag ja Open Source-Spiele, die Geld brauchen. Und es ist eine Mischung aus Roguelike, Dungeon Keeper und Dwarf Fortress.
Okay, also und vielleicht doch RL vielleicht wegen Roguelike drin.
Möglicherweise, ja. Und ich habe es, man kann derzeit schon eine Version spielen, die auf GitHub steht, und der Entwickler möchte halt Geld, um die zu verschönern. Mhm. Und das hat mir natürlich getaugt. Ich muss aber gestehen, ich habe es zwar schon downgeloadet und auch installieren können, aber noch nicht wirklich reingespielt. Was mir gefallen hat, im Gegensatz zu Dwarf Fortress, ist es nicht rein im Textmodus, sondern es ist von Haus aus gleich so ein kleines teilbasiertes Grafikset dabei. Also du hast ein bisschen was fürs Auge, es ist nicht ganz so nerdig.
Ja, Dwarf Fortress, der macht ja auch einen ganz netten Podcast, kann man vielleicht bei dieser Gelegenheit trocken, wo er immer erzählt, was er für Wesen vorhat, reinzuprogrammieren.
Also ist das der offizielle Dwarf Fortress
Podcast? Ja, ja, das ist er, der Hauptentwickler, auch mit seiner selbst eingespielten Gitarrenmusik und so alles dabei. Das ist sehr interessant,
Ansonsten, was habe ich noch aufgefangen? Ich glaube, ich komme da schon zu den schöner Leben-Themen, nämlich Cardboard Warfare. Also mir war wieder mal Fahrt und ich habe YouTube geguckt und bin dann durch zielloses Herumsurfen zu seinem Weltkriegs-Game-Channel gekommen, und das hat Cardboard Warfare geheißen, also Papierfliegerkrieg oder Pappkarton kriege sozusagen. Und ich habe eine gewisse Schwäche für Leute, die sich auf YouTube zum Affen machen und da extrem viel Aufwand und Zeit und Effekte reinstecken, damit das dann toll ausschaut. Und das sind anscheinend Fans von Weltkriegsflugsimulatoren, also wo du halt hinterm Joystick sitzt und am Computer irgendwie Spitfires abschießt oder...
Kenne ich noch aus den alten Tagen, da, wo die Leute dann noch diese Profi-Joysticks gehabt haben.
Ja, so. und alles. Das ist halt so eine eigene Subgenre der Computerspiel-Nerds. Und die haben das jetzt, aber es ist nur meine Vermutung, genauso gut könnten es einfach Fans sein von jetzt Filmen über den Zweiten Weltkrieg oder so Top Gun-mäßigen Luftkriegsfilmen, okay. Also wo du immer... Dogfight. Typischerweise irgendein Typ im Cockpit siehst und dann eine Außenaufnahme von zwei Flugzeugen, die hintereinander herfliegen und eine stürzt dann ab. Und die haben das Ganze gemacht, sie haben sich selber gefilmt, sie haben also alle so Fliegermützen und Schals auf und so coole Lammfelljacken und sind alle eher so, wie soll ich jetzt sagen, nicht so die durchtrainierten Top Gun Piloten, sondern halt mehr so die eher durchschnittlichen Schreibtisch-Nerds, ja. Und dann machen sie halt diese klassischen Funkgespräche von Pilot zu Pilot. Oh, watch your six and I got them and we must take these bombers out of the sky. I will do it. Ja. Und stun sich da in ihre kleine Buben-Wildwest-Sache da halt so voll hineinsteigern. Und das Lustige ist, sie haben das dann mit Computereffekten so geschnitten, dass sie selber in ihren tollen Fliegeruniformen sitzen drinnen in Cockpits, wie du das halt aus typischen Zweiten Weltkrieg-Filmen kennst, wie Battle of Britain zum Beispiel ein sehr, sehr berühmter, epischer Film. Aber diese Cockpits sind jetzt nicht hyperrealistisch, sondern sind so aus Pappkartonfliegern. Also es gibt so Flieger, die du aus Pappkarton zusammenfalten kannst. Nicht die Airfix, die du aus Plastik machst, sondern einfach so Zusammenfaltspieler. Ja. Und auch die ganzen Kampfszenen sind gemacht mit Pappkartonfliegern. Die ist... Überlegen wir jetzt, ob du die Bindfäden siehst. Na, siehst nicht einmal. So, die fliegen wirklich schön daher über große Landschaften und sind halt und auch die Geschütztürme von den Bombern sind so aus Pappkarton. Und aber die ganzen Brand- und Leuchtspurgeschosse und so sind alles State of the Art halbwegs. Also besser eigentlich als das von Battle of Britain kennst, weil damals die CGI-Technik nicht so weit war. Ja, und du hast halt diese sehr krude Mischung aus Realfilm, Schauspielern, Hobby-Schauspielern und beeindruckenden Sturzflug und Wendemanövern, aber aus Papierfliegern. Und ja, war eine Mischung, die, wie soll ich sagen.
Wie lange dauert so eine Episode?
Auch so nee, nicht so besonders lang, du hast es in ein paar Minuten durchgeschaut. Okay. Aber mir hat halt, du siehst halt, die haben da sehr viel Arbeit und Liebe reingesteckt und ich finde, das muss man respektieren einfach so.
Merke, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.
Genau, ja. Und die, ja, wie soll ich sagen, ausgewachsene Burschen und stehen dazu anscheinend, dass sie das jetzt da nachspielen. Hat mir sehr, sehr imponiert. Cardboard war für einfach auf YouTube gucken.
Okay. Ich kann ja zwischen einwerfen, ich habe mir The Fifth Estate angeschaut.
Ja, ist das wieder mal ein schöner 70er-Jahre Science-Fiction?
Nein, das habe ich jetzt mal aufgegeben zwischendurch, weil ich möchte mir ja von meinem Science-Fiction-Festival nicht die Filme wegschauen. Ja. Außerdem, obwohl ich habe auch, aber von Forbidden Planet habe ich schon erzählt, glaube ich, oder? Ah, das mache ich aber das nächste Mal,
glaube ich jetzt. Also jetzt sind wir bei The Fifth Estate.
Ja, ein Film basierend auf einem Buch von Daniel Domscheit-Berg. Bei WikiLeaks mitgearbeitet hat, zusammen mit Julian Assange, diese Aufdecker-Plattform, die sich dann zerstritten haben, ja genau, richtig.
Und der hat jetzt einen Film rausgebracht?
Nein, nicht der, das ist ein Film basiert auf dem Buch und ist ein amerikanischer Film, spielt auch der Stanley Tucci mit, den könnte man kennen und ist 2013 rausgekommen und prolongiert also eine realistische Darstellung der damaligen Vorfälle oder der damaligen Geschichte halt zu bringen. Und ich schaue mir also, ich habe mir selber das Ziel gesetzt. Ich habe einen anderen Technik, den ich schon so lange voraus schiebe, ein Social Network und so. Und ich mag diese Filme schon, aber sie tun auch immer ein bisschen weh, wenn man es dann sieht. Weil es ist halt
so
immer
viel heruntergedampft.
Naja, weil es halt ist, ein Film ist ein Film. Es hat auch keinen Anspruch, jetzt hundertprozentig Realität zu sein, aber es ist halt immer Märchen halt. Also. Es gibt diesen alten, den ich sehr gerne mag, diesen Der Pirate Silicon Valley, wo sie Bill Gates und Steve Jobs Story erzählt wird. Das heißt, wenn ich in Laune bin, dann mag ich diese Filme eh, weil sie ja mehrere
Dimensionen gibt, die da interessant sind, die man so ausschauen kann. Also wie zum Beispiel die Technik an sich dargestellt ist. Ich meine, da dürfen Sie bei so einem Film, wo es um WikiLeaks geht, ja auch nicht patzen, wenn Sie jetzt die Screens und die Laptops zeigen, weil ansonsten ist man als Techniker unentwegt halt am Schenkel klopfen. Also und so ist das. Und was kann ich sagen über den
Film? Und das ist jetzt aber ein Film über diese ganze WikiLeaks-Geschichte
richtig,
sozusagen.
Richtig, genau. Okay. Bis zur Trennung. Also wie Sie sich kennenlernen auf einer Konferenz und vorher schon im Chat über IRC-Chat Kontakt aufgenommen haben, wie sich das dann entwickelt, wie sie dann die Cables veröffentlichen zusammen mit den Journalisten und wie das dann zum Streit
kommt. Das ist aber ein Spielfilm, das ist nicht Dokumentar. Das ist
ein Spielfilm, also Daniel Domscheit-Berger von Daniel Brühl gespielt, deutscher Schauspieler von Die fetten Jahre sind vorbei beispielsweise, und der Julian Assange, sehr treffend gecastet, auch vom Cumberbatch, der englische Schauspieler, der Sherlock spielt, den Khan vom aktuellen Star Trek-Film. Genau. Und was soll ich sagen, ist das unausgewogen. Also ich bin... es ist kein so guter Film, aber man hätte ihn auch schlechter machen können.
Also nur eine halbe Flasche wird doch ein Film.
Ja. Es ist ja auch immer, was auch interessant ist bei Technikfilmen, du kannst ja diese Tätigkeit, die sie eigentlich machen, ist ja vom Laptop und Nachrichten, das musst du mal visualisieren. Das haben sie teilweise nicht so schlecht gemacht und ein bisschen einfallen lassen, ein bisschen Chat, also das sind Einblende-Sachen. Und andererseits haben sie so eine Metaebene gefunden, wo man den Daniel Brühl und den Cumberbatch irgendwie so in einem Großraumbüro sitzt, wo dann irgendwie dargestellt wird, ihr Streit oder was sie halt gerade machen und so. Und diese Metapher, die ist dann halt schon ein bisschen... Es hat dann halt nicht gewirkt, vielleicht wäre das im Kino anders gewesen oder so, aber naja, ich weiß es nicht. Ich glaube, für einen Spielfilm, dass er wirklich spannend ist, versucht er halt zu sehr an der Realität zu sein, deswegen ist die Dramaturgie funktioniert nicht so. Und wenn man aber was erfahren will über WikiLeaks, ja, dann sollte man sich selber eine Meinung bilden, weil es basiert eben auf dieser Buch von Daniel Domscheit-Berg, und das ist halt auch sehr gefärbt. Ich meine, Assange hat seine Seiten, also es blitzt halt immer in verschiedenen Berichten auf, aber ja, man kann es sich anschauen, man kann es aber auch wirklich auslassen. Okay. Das ist so eine Hast du? Hat jemand noch den Film gesehen? Hast du den Film gesehen?
Witzigerweise nicht, nein. Ich sollte es mal anschauen. Aber als er gerade rauskam, war ich gerade in Eindhoven, die gerade eine Veranstaltung haben. Mhm. Und da habe ich das riesige Plakat vor der Nase gehabt, ja, als ich gerade rauskam. Ja, und gerade, ich glaube, an diesem Wochenende kam es ja auch in Berlin raus. Und es gab eine Vorstellung im Kino.
Okay.
Und Daniel war da mit seiner Frau Anke. Und ja, es gab also so eine Eröffnungsparty, so ein bisschen roter Teppich.
Also so eine Premierenparty.
Premierenparty, genau. Also ich denke mir einfach mal so, ich werde ihn schon noch irgendwann mal sehen. Ja,
kommt auch mal dazu. Ja. Ja, eins kann man vielleicht noch erwähnen, es ist was ich sehr witzig fand, es kommt sehr oft Club Mate vor, also darauf haben sie geachtet, dass in sehr, sehr vielen Einstellungen, werden die Club Mate Flaschen hergezeigt.
Ja. Na, wenn wir schon beim Thema Schleichwerbung sind, ich habe ein Thema, nämlich Lego The Movie.
Ah ja, natürlich, das ist ja auch Retina Massage. Genau.
Davor möchte ich aber nur kurz einführen, von der PyCon 2014, der Python-Konferenz, die in Kanada stattgefunden hat. Diesmal sind seit heute die Videos online. Also man kann sich die kompletten Videos anschauen. Ich habe aber erst angefangen, also ich kann noch nicht viel drüber erzählen. Und jetzt zu Lego The Movie, also wer gerne Produktwerbung schaut und also die Steigerung von Filmen mit viel Schleichwerbung drin, ist dann einfach ein ganzer, dass sich ein Spielzeugkonzern einen Film machen lässt, dass es da passiert. Und bei dem Film geht es halt vorne und hinten um Lego. Es kommen aber jetzt von den 90 Minuten oder so, was er hat, sind circa 5 Minuten mit 2 Realfilmschauspielern.
Macht ihr auch langsam Lego aus? Eigentlich nur kurz vorab die Frage.
Nein, warum?
Ich weiß nicht, die sind so erfolgreich mit ihren Spielen. Die sind ja sehr beliebt irgendwie.
Lego Star Wars.
Genau, und das ist schon der zweite Film und so. Und diese Filme, ich weiß nicht, dieses Ich habe immer alte Lego-Steine von meinen Brüdern geerbt. Und das war halt irgendwie, man baut sich irgendwas was zusammen, so eine Fantasie. Und das ist jetzt alles halt schon kombiniert mit einem mit verschiedenen Film-Franchises und halt schon sehr gesteamlined, dass du halt so da die rollenpuppenmäßig
gespielt. Ich schätze, ich bin da hoffnungslos schon als Kind gebrandet worden, weil ich habe mit den Lego-Steinen meiner Großeltern gespielt als Kind. Und immer beim Besuch der Großeltern war das eine Lego-Kiste, die war aus den 50er Jahren oder so. Und die hat immer noch funktioniert. Und ich habe wahrscheinlich mehrere Lego-Steine schon gegessen als Kind, also schon voll geschädigt.
Ja, im Kindergarten war das Währung, waren die Computerbausteine.
Ja, ja, die waren cool. Die habe ich mir selber mit einem Filzstift habe ich mir das selber gemalt und so, weil es so selten war.
Ja, genau.
Ja. Nein, keine Ahnung, bin da, also ich stehe voll zu meiner Lego-Fanboy-Sache. Du auch, oder?
Ja, definitiv, natürlich, Lego, coole Sache. Es gab aber natürlich verschiedene Systeme. Also die einen spielen mit dem, die anderen spielen mit dem. Und schon vor ein paar Jahren kam eine Frau mit einer Idee daher, die ich einfach nur genial fand. Die hat einfach 3D-Drucker oder andere Dinge Steine hergestellt, die sowohl als auf das eine als auch auf das andere System passen. Das heißt, es macht Verbindungssteine. Das heißt, man kann diese ganzen Sachen mal. Genau, man kann einfach mal diese ganzen Kisten von Steinen zusammenwerfen und dann nimmt man einfach diese Verbindungssteine und baut noch mehr Sachen daraus.
Das ist eine schöne Idee.
Das fand ich schon gut. Und was mir auch sehr gefällt, ich gebe zu, ich habe nämlich ganz kurz einmal. Da habe ich so was anderes studiert, aber habe ein Freifach gehabt und da habe ich mich in eine Marketingvorlesung reingesetzt. Mhm. Und da war dann immer die Lego als Showcase, das war bei den 90ern. Und damals ist dem Konzern, glaube ich, gut gegangen. Da war das ein Musterbeispiel für einen europäischen Konzern, dem es gut geht und der so hohe ethische Grundlagen hat, dass er zum Beispiel kein Kriegsspielzeug hat, obwohl das könnte und bla bla bla. Und kaum habe ich das Studium abgebrochen, ist dem Lego bergab gegangen. Und plötzlich war das das Paradebeispiel. Das Paradebeispiel eines europäischen Loser-Konzerns, der demnächst nach Japan oder China verkauft wird, weil er zu hohe ethische Grundsätze hat, die er jetzt endlich über Bord geworfen hat. Also es gab dann Lego Star Wars und Lego Kriegsdings. Also und dann haben sie es aber doch wieder irgendwie geschafft. Also mich freut, dass das die immer noch gibt, sozusagen. Ja, und jetzt zu Lego The Movie. Das ist also eine Auftragsarbeit von einem Computerstudio, also von Hollywood Filmstudio. Wie gesagt, mit ganz kurzer Realfilmanteil, also man sieht ganz am Schluss zwei echte Schauspieler, so eine Vater-Sohn-Geschichte, die halt Lego spielen, das gibt dann so ein bisschen eine Meta-Ebene, dass man kapiert, aha, man hat jetzt eigentlich dauernd gesehen, was in dem Hirn von dem Vater und in dem Sohn vorgeht.
Die haben das dann gespielt zusammen.
Ja, ja, und aber du siehst also 90% von dem Film aus der Lego-Perspektive, also du siehst, wie die Lego-Männchen in super computergenerierter Stop-Motion-Technik herumgehen und halt herumagieren, wenn etwas brennt, ist da kein echtes Feuer, sondern sind diese Lego-Plexiglas-Flammenteilchen.
Also es bleibt stringent in dieser
Absolut, Lego-Teilchen. Und hat dadurch so eine Art Minecraft- oder Retro-Charme auch, weil eine Explosion, egal wie viel Rauch und Feuer entsteht, ist sehr eckig und ist schnell wieder vorbei. Wenn irgendwas zerstört wird, siehst du dann am Schluss einen Haufen Lego-Steine, also dieses ganze. Ja, worum geht's? Also es ist ein Namen, er hat sogar einen Namen, ein Held, der sehr durchschnittlich ist, also der ideale Bürger einer Diktatur, weil er hört Radio und singt immer die Songs mit vom Präsident und glaubt alles und so. Ist voll glücklich in seinem absolut leblosen Leben sozusagen. Und der wird dann durch eine schöne Widerstandskämpferin wird er dann plötzlich so systemkritisch und es geht um den Gegensatz von den Leuten, die eben Fantasie haben und das sind die Bilder, die können selber eben Lego-Steine zusammenbauen und daraus wilde Sachen machen, gegen die Leute, die gern den Instructions, also den Bauanleitungen folgen, also voll
hingezielt.
Ja, und auch sehr, weil jeder, der Lego gespielt hat, weiß natürlich, einmal irgendwann hat man was Wildes gebaut so und irgendwann hat man es schön nach Anleitung irgendwas gebaut und dieser Konflikt wird da halt aufgebauscht und sehr, sehr lustige Anspielungen drin, also Batman kommt vor, lauter so kleine Lego-Figuren, die an berühmte Franchises anlehnen, ein bisschen Piraten, so Pirate of the Caribbean, glaube ich, ist das Anspielung und vor allem Han Solo kommt kurz vor und ja, wie soll ich sagen, er ist nicht der Held. Also, er ist eher der Nebentrottel von der Szene. Das ist sehr erfrischend, einmal ganze Star Wars sozusagen. Das über die lustige
Batman
Matur.
Kommt auch in einem
Batman ist, ja, aber ist ziemlich cool. Also, der, ja, hat
sehr, der ist so miesepetrisch, oder?
Ja, er ist sehr stark.
Das kenne ich nämlich vom Batman-Movie, da ist er auch
für das. Also, es ist voll seine, er hat seine Mut und so und ist sehr, sehr cool, ja. Und er hat zum einen so eine Szene, da bauen es dann alle so ganz wilde Raumschiffe und so und er besteht darauf, er baut nur in schwarz, weil das passt. Ja, und es wird eigentlich nicht fad, obwohl man die ganze Zeit nur Lego-Figuren sieht und sie spielen auch herrlich mit den Klischees. Also einmal ist so die typische Szene, dass der Held sieht halt diese Widerstandskämpferin und die nimmt dann ihre Maske oder ihren Helm ab und beutelt halt so in Slow Motion die Haare, um zu zeigen, wie schön sie ist, und er verliebt sich in sie. Und bei Stop Motion schaut das natürlich extrem mies aus. Das ist ein Lego-Figürchen, das halt kurz den Kopf dreht, ne? Aber jeder lacht, weil jeder im Kopf vom Zuschauer hat jetzt die Urhaare und die wehen da in Slow Motion hin und her.
Interessant, dass man Slow Motion so digital nachbildet,
weil es nichts
damit zu tun hat, aber nur die Ästhetik wird
übernommen. Ja, aber das ist gut, und ich muss sagen, ich habe es im Artist-Kino angeschaut, relativ spät, Sonntag, und witzigerweise die Leute haben geklatscht nachher und waren extrem gut drauf, also hätte ich nicht gedacht.
Für Erwachsene funktioniert
das. Ja, obwohl sie.
Vielleicht mit Pop-Anspielungen und so, oder das kann man für Erwachsene natürlich auch rausnehmen.
Und das, was meiner Meinung nach auch im Publikum am besten funktioniert hat, also wo alle gelacht haben, waren eigentlich die lächerlichsten Witze, nämlich wenn jetzt irgendein Schiff oder ein Raumschiff herumgeflogen ist, hast du im Off, also von der Sprecher, so die typischen Geräusche gehört, die jetzt ein Kind oder ein unbeaufsichtigter Erwachsener macht, wenn er jetzt mit einem Lego-Auto herumfährt, nämlich so. Und die Leute sind halt am Boden gelegen. Und ich glaube halt, weil jeder das selber schon gemacht hat, ne? Dass er irgendwas Tolles baut mit Lego und dann so damit herumfährt und Motorgeräusche produziert. Und das haben sie halt mehrmals gemacht und funktioniert halt gut. Und sonst die Story ein bisschen komplizierter als notwendig, aber ganz okay. Mhm. Also es ist auf jeden Fall nicht simpel und so. Und ja, ich habe es sehr lieb gefunden. Kann man sich anschauen.
Ja.
Dann das Ganze ist ja, klingt ja wie ein Abenteuer. Apropos Abenteuer, Shiva.
Okay, hast du dir angeschaut, gell? Shiva habe ich mir angeschaut. Shiva. Ich habe schon einmal berichtet über, ich bin ja Point-and-Click-Adventure-Fan und habe von dieser Firma, also immer wenn es am Tablet neue Point-and-Click-Adventures gibt, dann schaue ich mir die an und kaufe sie meistens auch, um die Richtung der Entwicklung irgendwie zu fördern. Da habe ich schon mal jetzt Simon the Sorcerer, sein altes Adventure, jetzt mal gekauft. Und von Ratchet Eye Games, die dieses Spiel gemacht haben, von denen habe ich schon mal berichtet, nämlich über das Spiel Gemini Rue. Das war so ein Blade Runner-esque Spiel. Ja. Das mir aufgefallen ist, die Grafik ist halt oldschoolig, blockig, pixelig, aber die, also alles, was man so erwarten würde aus den alten Zeiten, aber das Writing war ungewöhnlich. Ungewöhnlich erwachsen, ungewöhnlich tiefgründige Gespräche, eine sehr philosophische Handlung. Also muss ich echt also
kein
Simon
the Soldier, sondern.
Nein, muss ich im Cyberpunk-Genre nicht verstecken. Und das ist was. Das sticht heraus unter den Adventures, weil die Adventures rasten sich gerne auf, entweder auf den Indiana Jones Schmäh oder es ist halt putzig wie Sam und Max, und sind dann mit dem Humor genau richtig. Und die haben ein bisschen den Mut, anscheinend ein bisschen was Eckigeres zu produzieren. Und ich habe jetzt angefangen, eben am Nines Adventure auch für Android jetzt rausgekommen ist, das nennt sich Shiva. Und da schlüpfen in die Rolle eines Rabbis, der mit seinem Glauben und mit seiner Synagoge im Unreinen ist. Keiner will auch mehr hingehen. Er bekommt E-Mails von seinen Gläubigen, dass sie das abbrechen müssen, weil seine Vorträge schon und seine Predigen schon so negativ sind und so. Und einer, der auch schon jahrelang nicht mehr in seiner Synagoge war, weil er sich mit dem auch im Streit getrennt hat, der ist ermordet worden und hat ihm aus einem Grund, den er nicht weiß, einen großen Betrag, also kein riesiger, aber so $10,000 vermacht. Und er beginnt auf einmal nachzudenken, warum mit diesem Zerstrittenen, warum der ihm Geld hinterlassen hat, und er beginnt dann seine Recherchen aufzunehmen. Das ist ja im nächsten Umkreis. Und das Ganze ist alles mit sehr, sehr schönen Soundtrack, der so ein bisschen jüdischen Einschlag natürlich hat, sehr stimmungsvoll, sehr dunkel und auch mit einem feinen Humor. Ich bin auch noch überhaupt nicht weit. Ich habe jetzt erstmal so drei Plätze oder so angeschaut. Aber
es macht Spaß. Oder
ich behalte die Firma jetzt auf jeden Fall weiter im Auge. Also wenn die wirklich so viel reinstecken in die Dialoge und die Story, dann ist das echt was wert. Weil das ist, was ich halt schon bekrittle. Auch bei diesen, also seien es die teuersten Spiele, die ich mir unter Steam kaufe, die AAA-Spiele oder so. Aber die meisten Cutscenes und Stories, die sich ausgedacht werden, die sind halt, Buch bietet die größte Komplexität, dann kommt der Film, das ist ja schon alles ein bisschen simpler. Und ja, genau, und im Spiel wird das Ganze halt noch ein bisschen. Und da strebt es entgegen. Also das ist halt echt sowas von ein bisschen von interaktiver.
Also, du hättest jetzt keine Lust auf das Buch zum Spiel.
Ja, also da steckt auf jeden Fall was drinnen. Also, super. Ich werde dann berichten, wenn ich fertig bin, ob das dann
auch noch gepasst hat.
Macht sie eigentlich Krypto-Partys?
Krypto-Partys gibt es im MetaLab, aber wir selber? Nein.
Ja, das sollten wir mal. Müssten wir nicht eigentlich hier mal ein Key-Signing machen?
Ja,
ja. Stimmt. Ja. Wie es überhaupt mit Leuten, die Zuhörer, damit seid ihr gemeint, wollt ihr nicht mal zu solch einem Bier-Talk-Podcast kommen und ein Key-Signing machen oder zuhören oder selber was mit einbringen?
Auf jeden Fall. Sven
stresst
das so. Das ist nur so eine Idee, weil im Prinzip ja. Viele Leute sagen zwar, sie haben jetzt langsam begriffen, dass sie vielleicht Krypto verwenden sollten, möchten, aber sich davor scheuen. Und letztendlich kann ich immer nur sagen, ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe. Man muss sich wahrscheinlich daran gewöhnen, wie das funktioniert. Und wer kein Schlüsselpaar erzeugt und nicht einen öffentlichen Schlüssel anbietet, der kann nicht mitspielen. Und andere können auch nicht ihnen irgendetwas schicken, weil sie brauchen ja solch einen öffentlichen Schlüssel dafür. Also muss alle Leute, glaube ich, doch mal mitnehmen. Schön wäre es natürlich, wenn alle Mail-Clients irgendwie so ausgestattet wären, dass sie das anbieten würden in irgendeiner Form, dass man das machen kann. Dass das nicht nachzurüsten ist über Plugins und irgendwie so ein Kram.
Einstiegshürde nehmen.
Genau. Aber vielleicht haben wir sowieso das falsche Model, was E-Mails angeht. Denn selbst wenn der Inhalt verschlüsselt ist, toll, toll, toll. Im Header steht natürlich immer noch drin, wer mit wem kommuniziert. Die Metadaten bleiben weiter da. Dass das, was auch so einfach zu speichern ist und gar nicht so viel Platz braucht. Und vielleicht muss man das umgehen. Und da gibt es eine neue Sache.
Okay.
Nennt sich Pond, also wie der Teich. Mhm. Und ja, die Idee... Ich habe es nie geübt, das zu erklären. Aber die Idee außerdem, vor allem ist... Man kann nicht einfach, wenn man die Adresse von einem hat, einfach was hinschicken. Man kann nicht miteinander kommunizieren. Man muss eine Art Handshake machen, der auch kryptografisch dann sozusagen abgesichert ist. Mhm. Es gibt so eine Whitelist, die man hat. Wenn dann einer was schickt, dann merkt das System, dass es in dieser Whitelist, in diesem Gruppenkey mit drin ist. Aber es weiß noch immer nicht, das System, von wem es kommt. Erst dann, wenn man die Nachricht aufmacht, weiß man das. Ich hoffe, das stimmt jetzt, was ich sage. Aber so ungefähr fühlt sie sich an. Nachrichten hin und her schicken. Das Ganze, die Oberfläche gibt es in GUI oder auch in Textmode, was mich natürlich immer anspricht.
Ja.
Es ist gewöhnungsbedürftig. Man muss halt schauen, wie das mit der Akzeptanz ist. Das ist alles in der Entwicklung. Und der Entwickler sagt natürlich, bitte noch nicht für ernsthaft das benutzen, weil er sich nicht sicher sein kann oder nicht sicher ist, dass das alles so abgesichert ist, dass niemand wirklich da mithören kann. Aber es entwickelt sich, sicherlich nicht das einzige Projekt, aber denke ich mal, ist eins von den Sachen, die man sich mal anschauen könnte. Und ich kann mir vorstellen, dass der monatliche Krypto-Meetup im MetaLab auch, oder eben, es gibt es auch, glaube ich, woanders, aber jedenfalls ein monatlicher, dass der das aufnimmt und auch mal anschaut und anbietet. Also insofern mal Pond anschauen.
Ja, das klingt interessant.
Und gute Erinnerung, wieder mal die Secret und Public Keys aufräumen.
Es gibt einfach so viele Ebenen, mit denen man sich mit Kryptographie auseinandersetzen könnte. Ich habe auch überlegt, ob es nicht mal lohnend wäre, mal einfach so zum Testen, um sich das auch mal anzuschauen, einen Java-Server bei sich zu Hause aufzusetzen und da mit dieser Off-the-Record-Verschlüsselung zu arbeiten, dass man sich da mal zusammenspricht. Weil das, ich meine, solche Sachen sind jetzt interessant, jetzt, ich meine, oder jetzt gerade im Themenkreis interessant und damit könnte man arbeiten irgendwie und es. Ich glaube, bei Kryptographie ist halt wirklich Kryptographie, wenn man es ernsthaft betreibt oder auf Verschlüsselung achtet, dann arbeitet das der Bequemlichkeit irgendwie entgegen. Und da kann man aber viel tun, indem man eben diese Einstiegshürden macht. Ich habe auch vom Johnny geschenkt bekommen, dieses Streamer, was eine Zeit lang im Gespräch war, ist leider keine Open-Source-Software. Deswegen kann man auch nicht jetzt auf deren endgültige Sicherheit schließen mit Gewissheit. Aber was diese App geschafft hat, zu zeigen, Wege zu zeigen, wie man einfach solche Handshakes zum Beispiel implementieren kann. Das ist für eine so Art WhatsApp-Client fürs Handy und so mal von Anfang an sind so deine Kontakte mal nicht vertrauenswürdig und wenn du dich aber siehst, dann kannst du mit QR-Codes deine Schlüssel austauschen und damit ist es gesichert. Und das ist so eine Metapher, das ist eben so eher eingängig und so, als wenn man mal so beginnt, so kompliziert mit BGP das zu erklären. Und ich glaube, da kann man halt noch viel machen.
Tja.
Ja.
Harald, ein weißes Schlusswort.
Es hat mich sehr gefreut.
Ja. Sven, Podcast-Empfehlungen von dir?
Ich bin nicht so sehr der Podcaster. Mhm. Ich höre mir nur die Guten an. Also den Biertaucher.
Ja. Auch nichts mehr?
Nichts zusammen.
Na dann, leer gequatscht und glücklich. Bis zum nächsten Woche, Mal, schön war's. Wir
wahrscheinlich wirklich im alten AKH treffen.
Ja, wenn das Wetter mitspielt.
Genau.
Bis denn.
Silk Road will man Gox retten?
Bitcoin Sidechains.
Mycelium Local Trader geht live.
Bitcoin Investment Trust hält über 100.000 Bitcoins.
Musik.